Malu. Dímelo, Harvey.
You got them Juliet eyes, and I can be a Romeo tonight. Star crossed with love at first sight, and it's like a movie. She danced like she never gonna die, blowing up the floor like she dynamite. Don't wanna tell her goodbye, but it's only one night.
Heute bei mir zu Gast Professor Dr. Daniela Neri-Ulc. Hallo.
Grüße Sie. Freue mich, hier zu sein.
Sie waren vor kurzem als Rednerin an einem Vortrag der Seidel-Stiftung hier in Bayreuth zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Worum ging es denn in der Podiumsdiskussion und in Ihrem Vortrag?
Also der Vortrag ist Teil als Ergänzung einer Ausstellung, die auch gezeigt wird bei diesen verschiedenen Veranstaltungen der Hans-Seidel-Stiftung, die ja in alle 7 Regierungsbezirke geht. Die Auftaktveranstaltung war am 19. Juni in München. Und vor kurzem war hier die Veranstaltung 100 Jahre Frauenwahlrecht von der Hans-Seidel-Stiftung in Bayreuth. Und in dem Vortrag geht es einmal darum, die Vorgeschichte, wie kam es überhaupt zum Frauenwahlrecht, wie haben sich die Frauen da formiert, um dieses Frauenwahlrecht auch zu erhalten. Das war sozusagen einmal zu fragen, ab wann beginnt überhaupt diese Diskussion, dass Frauen politisch gleichberechtigt sein wollen. Wenn ich es vielleicht kurz ausführen kann, das beginnt mit der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Die Französische Revolution war ein ganz wichtiger Moment, weil da zum ersten Mal eine Frau, die Olympe de Gouges, die auch eine begeisterte Revolutionärin war, das Wort ergriffen hat. Sie hat nicht nur das Wort ergriffen, sie hat eben auch eine Erklärung der Menschenrechte für die Frau geschrieben. Denn in der ersten französischen Verfassung, die im September 1791 verabschiedet wurde, waren die Menschenrechte nur auf den Mann bezogen. Und das hat sie natürlich als ein gravierendes Unrecht gesehen und hat sich dann eben hingesetzt, sie war ja Schriftstellerin unter anderem, und hat diese Rechte der Bürgerin und Frau niedergeschrieben, wo sie eben gleich ganz deutlich im ersten Artikel klarstellt, dass die Frau dem Manne ebenbürtig ist und dieselben Rechte hat. Das ist ihr allerdings nicht gut bekommen, dadurch, dass sie sich da so engagiert hat und natürlich auch revolutionäre Anhängerin war, ist sie ja 1793 leider auf dem Schafott gestorben. Also, aber vor allem war ihr Kampf für die Gleichstellung der Frau. Und diese Menschenrechtserklärung für die Frau ist ein ganz wichtiges Manifest gewesen für die Frauen dann im 19. Jahrhundert, als die Revolution 1848-49 ausbrach. Das war ja eine europäische, aber auch in den deutschen Staaten. Wir sind ja im Deutschen Bund gewesen, hatten 35 Einzelstaaten, die sich zum Deutschen Bund eben formieren mussten. Und hier kamen dann die deutschen Frauen auch, die zum Beispiel Luise Otto damals, die spätere verheiratete Luise Otto Peters, die eine ganz wichtige Rolle in dieser ersten Frauenbewegung spielen wird. Die hat auch eben dann sich eingesetzt und hat es für die deutschen Frauen zum ersten Mal gefordert, dieses Recht auf politische Teilhabe und Gleichstellung, eben politische Gleichstellung mit dem Mann. Sie hat eine Frauenzeitung, wie andere Frauen der Zeit, die sich da eingesetzt haben, gegründet, die ganz wichtig war, weil sie damit ein Sprachrohr, ein Forum für die Frauen in der Öffentlichkeit gegeben hat. Und sie hat zum Beispiel eben auch die Frauen daran erinnert, wenn man sich nicht selber, sozusagen, wenn man sich selber vergisst, dann wird man auch vergessen von der Geschichte. Man muss also sozusagen für seine Rechte kämpfen. Die Paulskirchenversammlung war aber natürlich dann auch nur mit Männern besetzt. Also die gab ja auch damals die Rechte der Deutschen, die sich aber auch nur wieder auf die männliche Bevölkerung bezogen haben. Aber diese erste sozusagen demokratische Bewegung hat den Frauen hier in Deutschland dann auch die Möglichkeit gegeben, politische Teilhabe einzufordern. Dies ist aber, wie gesagt, nicht, also hat leider nicht zum Erfolg geführt. Es war dann sogar so schlimm, also dann hat ja die Reaktion eingesetzt auf diese gescheiterte Revolution von 48, 49. Und die Reaktion, also die politische Reaktion, die eingesetzt hat, war dann, dass 1850 ein sehr scharfes Gesetz, also sind verschiedene Gesetze verabschiedet worden, einmal Pressegesetze, also ganz verschärfte, da mussten die Frauen ihre Frauenzeitung auch einstellen, die sind immer wieder zu Verhören eingestellt worden, so dass die dann mürbe gemacht wurden und dann mussten sie das eben aufgeben. Und was noch viel schlimmer war, war, dass mit 1850 auch ein Gesetz verabschiedet wurde, was Frauenspersonen, Lehrlingen verboten hat, sich sozusagen politisch zu engagieren und ein Mitglied in einer Partei zu werden. Also das war etwas, was den ersten Aufbruch dieser Frauenbewegung eigentlich gekappt hat. Ja, da war es also dann erstmal vorbei. Und das hat ja gegolten bis 1908. Ab 1908 gab es dieses andere Reichsgesetz, also das Reichsvereinsgesetz. Da durften Frauen dann zum ersten Mal sich politisch offiziell betätigen und sie konnten dann auch Parteimitglied werden. Also sie durften zu politischen Veranstaltungen gehen und konnten auch in politische Vereine eintreten. Also das sieht man, dass es ein ganz langer Zeitraum war, aber die Frauen haben sich dann anders verstanden zu organisieren.
Ja.
Und zwar haben sie sich dann auf zwei andere wichtige Forderungen konzentriert. Das war einmal das Recht auf Bildung und auf Erwerbstätigkeit.
Das heißt, der erste Impuls war tatsächlich das politische Engagement. Ich habe es gelesen, dass es so war, dass die Frauen erstmal Recht haben wollten, überhaupt gleichgestellt zu werden und vor allem arbeiten zu können. Das Politische kam dann erst später?
Nein, das sind also zwei Wurzeln, muss man sagen. Gut, dass Sie darauf nochmal aufmerksam machen. Der zweite wichtige Impuls war die voranschreitende Industrialisierung. Mhm. Und hier war natürlich dann auch ganz wichtig die Erwerbstätigkeit, weil gerade also im Proletariat war es ganz wichtig, dass die Frauen ja mitverdient haben. Mhm. Ja, die mussten ja für den Lebensunterhalt mitverdienen. Und da war es natürlich auch wichtig, das Recht auf Arbeit überhaupt zu haben. Und auch aus der bürgerlichen Schicht, auch hier war das so, dass die Frauen eben zunehmend das Recht auf Bildung, da gab es auch Frauen, die ja privat gebildet wurden, also offizielle Mädchenschulen gab es ja ganz spät erst oder nur alles privat organisiert, also staatlich gab es erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Okay. Und sonst war es so, dass es private Mädchenschulen gab, allerdings muss man da dazu sagen, dass die eigentlich in erster Linie auf die Ehe vorbereitet wurden. Das war jetzt nicht, um ein Studium aufzunehmen, sondern eben so typische Tätigkeiten, um sozusagen eine gute Ehefrau zu werden. Das war also ganz wichtig. Und in Baden, in Karlsruhe, also im Großherzogtum Baden in Karlsruhe, gab es dann die erste Mädchenschule, wo also dann richtig auch Bildung vermittelt wurde.
Ja.
Und es war ja auch so, dass die Frauen lange Zeit ja nicht zur Universität zugelassen waren. Also erst ab 1903 in Bayern zum Beispiel haben sich die Pforten der Universität für die Frauen geöffnet, so dass sie ein Vollstudium machen konnten. Man durfte mal ab und zu mal in einer Vorlesung sitzen mit Genehmigung des Professors und eben der Universitätsleitung, aber das war ja kein Studium im eigentlichen Sinne. Mhm. Da war auch Baden sozusagen Vorreiter, der konnte man schon ab 1900 sozusagen voll ein Universitätsstudium aufnehmen.
Ja. Wieso hat denn die, ja in Anführungsstrichen, Demokratie so lange gar kein Problem damit gehabt, quasi die Hälfte der Bevölkerung gar nicht an dieser Demokratie teilhaben zu lassen? Weil Männer konnten ja in der Politik Frauen nicht wirklich repräsentieren.
Ja, das ist ja das, wofür eigentlich, wenn man will, ist das der rote Faden, der sich ja bis heute durchzieht. Natürlich hat sich jetzt in den 100 Jahren viel getan, aber wenn man jetzt zum Beispiel aktuell, schauen wir in den Bayerischen Landtag, da haben wir knapp 30% weiblichen Anteil, also Frauen. Und im Bundestag hat es ja jetzt einen ganz großen Rückfall gegeben. Wir hatten da schon fast gut 36% Frauenanteil und bei der letzten Bundestagswahl jetzt sind wir ja wieder zurückgefallen auf 31%. Ja, das ist es, wofür die Frauen kämpfen. Man muss dazu sagen, die Frauen bringen ja auch andere Perspektiven in die Politik ein. Und deshalb sehen ja auch mittlerweile, muss man schon sagen, auch ein Großteil der männlichen Abgeordneten. Ich habe ja eine Umfrage gemacht für die Ausstellung, die ich für den Bayerischen Landtag erarbeitet habe. Das war mir ganz wichtig, dass das die aktuellen Parlamentsmitglieder im Bayerischen Landtag, habe ich gefragt, was hat sich denn verändert, seit mehr Frauen in den Bayerischen Landtag gekommen sind? Und da haben die Männer auch ganz eindeutig geantwortet, dass sich die Diskussionskultur verändert hat. Also es wird oft jetzt sachlicher und intensiver diskutiert, weil Frauen sich mit weniger zufrieden geben im Kompromiss. Oder dann auch ganz wichtig, dass eben Frauen einen anderen Lebensbereich sehr stark mit abdecken, der den Männern immer noch nicht so präsent ist. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Frauen diese Anliegen oder sagen wir mal, die Probleme sehen und dann auch zu Problemlösungen im Parlament eben beitragen wollen. Also das ist sehr positiv gesehen worden. Und gut, da gibt es natürlich wie immer auch andere Stimmen, die sagen, nee, das reicht jetzt mit 30%, mehr brauchen wir auch gar nicht. Also damals war es einfach so, dass ja die Frauen auch noch nicht das so gewohnt waren, in der Öffentlichkeit zu stehen. Also das war im allgemeinen Bewusstsein einfach noch diese Rollenteilung. Im privaten Raum die Frau eben und ihre Aufgaben, im öffentlichen Raum der Mann und seine Aufgaben. Und das haben eben vor allem bürgerliche Frauen damals, die auch gebildet waren, die sich eben bilden konnten und auch teilweise berufstätig waren, die haben das eben dieses Rollenbild sehr stark in Frage gestellt und haben dann im Zuge dieser Demokratiebewegungen eben gesagt, dass die Menschenrechte können oder die politische Gleichberechtigung kann sich ja nicht nur, wie Sie sagen, auf die eine Hälfte der Bevölkerung beziehen, sondern es muss die Frauen einbeziehen. Aber das war sehr, sehr schwer. Die Frauen mussten das natürlich dann auch beweisen, dass sie in der Lage sind, diese Rolle auch auszufüllen. Und deshalb haben sich ja ganz viele Frauenvereine gegründet, wo man die Frauen auch geschult hat, dass sie das lernen, erst einmal das Wort zu ergreifen und eben vor einem Publikum zu sprechen. Es gab ja auch dann Frauenberufsvereine, die sich gegründet haben. Also man spricht ja von ab 1865 von der organisierten Frauenbewegung. Damals ist der Allgemeine Deutsche Frauenverband gegründet worden. Das war so ein Dachverband, wo sich ganz viele Frauenvereine darunter sozusagen versammelt haben. Ganz wichtig war dann um die Jahrhundertwende 1900 auch die konfessionellen Frauenverbände. Da ist erst mal 1899 der Evangelische Frauenbund gegründet worden und 1903 gab es dann in Köln auch die Gründung für den Katholischen Frauenbund Deutschland. Aber diese Frauenvereine waren ganz wichtig, einmal für diese beruflichen Forderungen, für die Bildungsforderungen und dann ganz wichtig, ab 1902 gab es ja dann trotz Verbot in vielen deutschen Ländern den Frauenstimmrechtsverein, den eben Anita Augsburg mit Lieder Gustave Heimann gegründet hat und der wurde aber in Hamburg gegründet, weil es da eine liberalere Vereinsgesetzgebung gab. Da hat sie eine Lücke, weil sie ja Juristin war, gefunden und hat dann da diesen ersten Verein gegründet. Später, nach 1908, gab es natürlich dann sehr viele Frauenstimmrechtsvereine.
What we're waiting for, and in my mind, in my head. dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for.
Das heißt, man hat sich da richtig in die Politik gekämpft, kann man sagen, weil man selten nur mit offenen Armen dort empfangen wurde.
Also man ist überhaupt nicht mit offenen Armen empfangen worden, weil die Frauen haben ja immer wieder auch Petitionen im Kaiserreich an die verschiedenen Länderparlamente eingereicht, aber natürlich auch auf Reichsebene, also in Berlin, sind immer wieder Petitionen eingereicht worden, was ganz wichtig war für die Frauenbewegung und für dieses Frauenstimmrecht, war 1896, als die sozusagen Verabschiedung des bürgerlichen Gesetzbuches anstand. Da hat man gedacht, jetzt ist der Moment gekommen, wo man auch die staatsrechtliche Stellung der Frau sozusagen anhebt auf die Gleichstellung mit dem Mann. Und da haben diese Frauenvereine unheimlich gekämpft, haben also große Aktionen gehabt mit verschiedenen Petitionen, auch Straßenumzügen. Und also da wurden wirklich ganz viele Veranstaltungen und Aktionen gestartet. Die Presse hat das ironischerweise als Frauenlandsturm bezeichnet und hat das natürlich ironisch behandelt. Allerdings, also sie konnten diese Revision nicht erreichen. Es war weiterhin, der Mann hat die Vormundschaft gehabt für die Frau und bei der Kindererziehung war er sozusagen die letzte Instanz. Auch sogar, wenn keine Gütertrennung bei der Eheschließung vereinbart worden ist, da hat der Mann auch das Recht auf das gesamte Vermögen, den Zugriff gehabt, das ist Nutznießungsrecht und eben auch den Zugriff. Also das war natürlich eine Enttäuschung für diese engagierten Frauen und Frauenvereine. Also man hat das nicht durchsetzen können, aber es gab einen wunderbaren, wichtigen Nebeneffekt. Das hat überhaupt erstmal viele Frauen ins Bewusstsein gebracht, dass hier also eine Ungleichbehandlung stattfindet. Und dann sind sehr, sehr viele Frauen sozusagen aufgewacht und haben gesagt, ich engagiere mich auch und sind dann sozusagen ganz stark in diese Frauenvereine eingetreten. Man sieht das an der Entwicklung der Mitgliederzahl um 1900, also um die Jahrhundertwende. Da hat man knapp 70.000 Frauen gehabt, die unter dem Dachverband des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins organisiert waren und am Ende des Kaiserreichs 1918 waren es dann schon 250.000 Frauen. Also man sieht, das hat immer mehr Frauen angezogen, sich wirklich hier einzusetzen, dass man sich zusammenschließt. Und natürlich gab es auch unterschiedliche Forderungen. Es gab einige, die zum Beispiel eben nur die Erwerbstätigkeit und die Bildung im Blick hatten und die anderen, die das Frauenwahlrecht erkämpfen wollten, da gab es auch nicht eine einheitliche Linie. Da gab es eben die sogenannten bürgerlich Radikalen, die wollten natürlich das volle, gleiche Wahlrecht haben. Und andere wollten erstmal, dass man sagt, ja, man muss die Frauen erstmal aufs kommunale Wahlrecht, also stufenweise muss man sie sozusagen hinbewegen und hinerziehen, dass sie das dann auch ausfüllen können, also das aktive und passive Wahlrecht, aber erstmal stufenweise einführen. Aber die Hauptkämpferinnen wollten natürlich nicht ein stufenweises, weil sie sagen, das ist gar nicht notwendig. Wir Frauen sind ja jetzt, bilden uns ja und sind in der Lage, dieses Wahlrecht auch auszufüllen. Und da war natürlich schon die Hauptstoßrichtung, dass man gleichgestellt ist und die politische Teilhabe eben auch wahrnehmen kann mit den Männern zusammen.
Jetzt hatten Sie schon angesprochen, 30% im Landtag ist so eine Zahl. Diese Zahlen sagen jetzt natürlich aus, wie viele sich in der Partei bewegen, viele Frauen. Jetzt haben Sie aber auch gesagt, es ist ein langer Weg über Vereine gewesen, bis man dann mal zur hohen Instanz kommt. Wie wichtig ist es heute auch noch, dass sich Frauen politisch abseits von Parteien, also in Vereinen oder auch in den eigenen Verbänden engagieren?
Das ist ganz, ganz wichtig. Das kam auch bei der Diskussion. Es war ja hier auch eine ganz spannende Diskussion mit Politikerinnen aus den ganz unterschiedlichen, also Mandatsträgerinnen, einmal eine Bundestagsabgeordnete, das ist die Frau Dr. Silke Launert, die ist Mitglied im Deutschen Bundestag, dann natürlich Frau Gudrun Brendel-Fischer, ist im Bayerischen Landtag Abgeordnete, ist ja auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU, und dann war auch ganz wichtig eine Bürgermeisterin, die CSU-Bürgermeisterin Simone Kirschner für die Gemeinde Heinersreuth, und dann auch Frau Christa Reinhardt-Heinz, sie ist stellvertretende Landrätin im Landkreis Bayreuth. Und diese Frauen haben sich also unter der Moderatorin Annika Stöcker, haben sie sich ausgetauscht bzw. diskutiert, die Rolle der Frau. Und da ist genau eben auch dieser Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, ja, thematisiert worden. Und sie plädieren und sie haben ja auch gezeigt, wie sie, also jede Frau hat sich kurz auch ihren Werdegang beschrieben. Und es waren immer Vereinstätigkeiten im vorpolitischen Raum, die sind absolut unerlässlich, um überhaupt sozusagen in diese Rolle hineinzuwachsen. Ganz wichtig, haben die Frauen auch betont, ist einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben. Deshalb ist diese Vereinstätigkeit ganz, ganz wichtig, weil man damit natürlich auch ein Gesicht in der Öffentlichkeit ist. Man ist bekannt und das braucht man ja dann wieder, wenn man ein Mandat anstrebt. Also zum Beispiel Gemeinderatswahl ist so der meiste, ist so der übliche Weg, dass man erstmal dann angesprochen wird, wenn man bekannt ist, ob man sich vorstellen kann, erstmal, meistens sind die Frauen ja dann schon parteipolitisch entschieden und sind in eine Partei eingetreten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man erstmal sich im vorpolitischen Raum im Zuge, also im Rahmen eines Vereins engagiert, dass dann teilweise auch die Parteien auf einen zukommen und fragen, ob man bereit wird, ja, zu ihnen zu kommen und dann auch eben zum Beispiel am Anfang immer erstmal für den Gemeinderat zu kandidieren. Und da wir ja eben diese zwei Stimmen haben, es ist zwar die Liste, aber man kann ja auch vor- oder eben auch zurückgewählt werden. Und deshalb haben die so plädiert dafür, ganz wichtig, dass man eben hier versucht, wenn man politisch tätig werden will, im Rahmen einer Vereinsverbandsarbeit sich erstmal einen Namen zu machen, damit man dann eben auch nach vorne gewählt wird und nicht nach hinten, was leider auch passieren kann.
Thank you. said, girl, you need a hot boy. She said, you need to stop f***ing with them thighs, boy. I said, you need a real nigga. She said, yes, Lord. And what you need your ex for? I'm triple X, Lord. Okay, Ariana, my little mama. Goodbye to the good girl. My ex tripping is no biggie.